Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Anton Vögtle hielt seinen Vortrag Wesen und Werden der Evangelien am 25. Mai 1963 im Kurhaus Schindelpeter in Oberbühlertal im Rahmen des Wochenendgesprächs der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg zum Thema Evangelienforschung, Glaubensverständnis und christliche Verkündigung. Ziel der Tagung war es, nach der Bedeutung der neueren Erkenntnisse der Evangelienforschung für die Katechese und Predigt zu fragen.
Meine Damen und Herren, die Frage, was für Schriften die Evangelien sind, was sie eigentlich wollen und was sie nicht wollen, gilt heute in der neutestamentlichen Wissenschaft als die am meisten bewegende und geradezu erregende Frage. Nicht für uns Exegeten, denn wissen Sie, wenn man so ein Leben lang Tag und Nacht sich mit etwas beschäftigt, nicht wahr, dann wird man ja sowas gewohnt. Aber bereits für, sagen wir, unsere theologischen Kollegen von anderen Disziplinen, wie wir eben ja auch angedeutet bekommen haben vom Herrn Direktor. Und zwar gilt das, kann man ruhig sagen, für beide christliche Konfessionen. Es ist ja schon deutlich genug angeklungen, aber ich sag's Ihnen auch offen, so lieb und teuer Sie mir alle sind und ich mich sehr freue über Ihr Vertrauen und Ihr Interesse, spricht unser einer nicht so übermäßig gern über diese Fragen vor doch überwiegend Laien. Es war da sehr schön die Rede, nicht wahr, von der nötigen Dosierung und so weiter. Ja, ich will mir auch Mühe geben, nicht wahr, sachte zu dosieren, vor allem bei den Beispielen, nicht wahr? Ich werde von leichteren Beispielen, konkreten später zu etwas komplizierteren aufsteigen. Aber Sie verstehen, nicht wahr, ganz so billig kann ich es auch wieder nicht machen, denn sonst macht sich das Fahrgeld ja wieder nicht bezahlt. Also die Frage, was wollen unsere Evangelien denn für Schriften sein? Was sind das für Schriften ihrer Eigenart nach, ihrer literarischen und sachlichen? Das ist natürlich die Grundfrage. Das ist auch die Grundfrage für die Inspiration, die bei Laien und oft auch bei Theologen immer an erster Stelle kommt, nicht wahr? Denn die Inspiration, das heißt, die von der Kirche gelehrte, vom Historiker, der ich ja als Exeget bin, aber nicht empirisch feststellbare. Verstehen Sie, ich kann mit historisch-kritischen Mitteln nicht feststellen, dass beispielsweise der Hebräerbrief nicht, dass der unter dem besonderen Beistand des Heiligen Geistes geschrieben ist. Dagegen eine Schrift, die vermutlich nur 10 Jahre oder 20 höchstens jünger ist, nicht wahr, wie die 12 Apostellehre nicht. Das weiß ich vom Lehramt der Kirche. Aber eben diese Inspiration richtet sich auf die vom Verfasser intendierte Aussage. Es kommt also immer darauf an zu fragen, worum geht es denn dem Verfasser, was will er sagen, was will er lehren und was nicht. Wenn Sie nun, sagen wir mal, ich vermute, ich darf doch auch annehmen, dass Sie über Evangelien Vorstellungen haben, wie ich sie meinetwegen auch hatte, ich darf ruhig sagen, bis noch nach dem Kriege, wo ich schon längst Dr. Tschol war und angefangen habe, mich zu habilitieren. Und da habe ich mir halt auch so vorgestellt, die Evangelien sind und müssen halt doch eine Art Lebensbeschreibung sein, eine Art Darstellung des offenbarenden Wirkens Jesu und seiner Geschichte, also gewissermaßen anfängt bei den wunderbaren Umständen seiner Geburt bis zum Abschluss seines Erdenlebens durch die Himmelfahrt. Und das, was in den Evangelien zu lesen ist, nicht wahr, in den Einzelnen, das muss so gesehen, gesprochen, gehört worden sein von allen Beteiligten, wie es jetzt dasteht, oder wenn das nicht so wäre, dann wäre ja das falsch, dann wäre ja das gelogen und würde das nicht stimmen. Diese Vorstellung, dass die Evangelien, dass eine Geschichte des Lebens und offenbarenden Wirkens Jesu sind, ist selbstverständlich nicht ganz falsch, beileibe nicht. Denn, um es von Anfang an zu sagen, sie berichten uns sogar unendlich erstaunlich viele Details und zweifellos wesentlichste Details aus der Lebensgeschichte Jesu und aus seiner Verkündigung. Trotzdem aber, wer eben von der Vorstellung einer regelrechten Biografie ausgeht, gewissermaßen eine protokollarische Geschichte von ihnen erwartet, der muss recht enttäuschende Beobachtungen machen. Und diese eine Reihe Beobachtungen, ein gewissermaßen befremdlicher Tatbestand, den wollen wir uns zunächst vor Augen führen. Und ich würde Ihnen raten, machen Sie sich keine Arbeit mit Schreiben, sondern lassen Sie einfach mal die Dinge auf sich wirken. Unser ältestes Evangelium, wenn ich übrigens das noch sagen darf, es war mit Recht ja davon die Rede, dass man gerne eben Anstoß nimmt an uns Exegeten selber. Tatsächlich sind wir heute, vor allem auch die Neutestamentler, mit die am meisten Beschimpften. Und dabei sind wir im Grunde genommen recht unschuldig. Nämlich, wissen Sie, es ist gar nicht so, dass das, was wir heute etwa seit 30 Jahren vertreten in der neutestamentlichen Wissenschaft und gerade auch in der Evangelienforschung, dass gewissermaßen wir katholische Exegeten nicht wahr überhaupt das erstmals erfunden oder auch nur entdeckt hätten. Die Grunderkenntnis über die literarischen Zusammenhänge unserer drei älteren Evangelien, der sogenannten Synoptiker Markus, Matthäus und Lukas, die ist um die Mitte des letzten Jahrhunderts von einem Berliner Philologen gemacht worden. Und dann haben sich im letzten Jahrhundert die besten Köpfe der protestantischen deutschen Theologie befasst mit der Frage nach dem literarischen Verhältnis der drei ältesten Evangelien. Und um das Jahr 1900 lag dann fertig vor die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie, ich schicke das nur voraus, also die Hypothese, das älteste Evangelium ist das Markus-Evangelium und außer diesem Markus-Evangelium hat schon früh eine Redenquelle oder Logienquelle bestanden, eine Sammlung von vor allem von Jesus' Worten und das waren die beiden Hauptquellen, die zwei später schreibende Evangelisten benutzt haben, nämlich der Verfasser unseres Matthäus- und Lukas-Evangeliums, die beide das Markus-Evangelium, das kürzer ist mit rund 800 Versen, als Grundlage, als roten Faden, als Vorlage benutzt haben und unabhängig voneinander ihr mehr an Überlieferungsstoff in verschiedener Weise da eingearbeitet haben, nicht wahr? Das war eine erste Etappe und dann setzte die Forschung protestantischerseits weiter an, nachdem man das erkannt hatte, Nämlich hat man erkannt in den nachfolgenden Jahrzehnten, dass diese Jesus-Überlieferung, die in den Evangelien niedergeschrieben wurde, erstmals also, soweit sie uns erhalten sind, im Markus-Evangelium Mitte der 60er Jahre, dass die ja schon eine Vorgeschichte vor der literarischen Fixierung hinter sich hatte und dass man eben auch dieses Stadium berücksichtigen muss und eben die Frage stellen muss, welche Entwicklung, welche Geschichte etwa die Jesus-Überlieferung durchgemacht hat, von der Geschichte Jesu selber bis zur literarischen Fixierung. Das hatte ganz und gar, muss man sagen, wenn es auch für uns nicht sehr ehrenvoll ist, die protestantische Exegese erarbeitet. Und die katholische Exegese war sehr lange, hat sich da in Widerspruch gehüllt, nicht wahr? Also vor allem etwa festzuhalten versucht, dass das älteste Evangelium das Matthäus-Evangelium ist und vom Apostel verfasst ist und davon die anderen abhängen, und hatte im Wesentlichen nur philologische Exegese betrieben und gewaltsam harmonisierende und so weiter, bis man eben einfach unter dem Druck der Argumente erkannte, dass es so nicht weitergeht. Und seit etwa 30 Jahren bei der Evangelienforschung, ja, 30 Jahren kann man sagen, nicht wahr, hat sich die katholische neutestamentliche Exegese eben nun einmal den nicht mehr zu ignorierenden Fragestellungen geöffnet und genauso den erarbeiteten probaten Methoden. Im Alten Testament war die katholische Exegese immer schon 20, 30 Jahre weiter voran, und das hängt damit zusammen, wie der Herr Direktor sagt, dass die Alte Testament immer ein bisschen weiter weg vom Schuss ist, nicht wahr? Nicht? Jetzt im Neuen Testament, da geht es immer um das Zentrum. Da geht es um Jesus Christus, da geht es um Kirche, da geht es um Sakramente und so weiter, nicht wahr? Ja, da ist alles natürlich viel empfindlich und unmittelbar, nicht wahr? Wenn einer sagt, oder wenn katholische Alttestamentler konnten ruhig schon vor 40 Jahren sagen, im sogenannten Pentateuch, den ersten 5 Büchern Moses, da seien nicht alle Worte von und Gesetze von Moses, sondern das habe eine lebendige Überlieferung mitgemacht und immer wieder kodifiziert, und mit dem Wechsel der Zeiten, nicht wahr, ändern sich die Gesetze und so, eben so und so viele Bestimmungen aus späterer nachmosaischer Zeit. Nicht wahr, das regt kein Mensch auf, nicht wahr, auch in Rom niemand. Denn, warum denn? Das hat ja diese ganze mosaischen Gesetze, nicht wahr, vor allem die juridischen Gesetze, die gelten ja gar nicht mehr im Neuen Bund. Also ist das egal, nicht wahr? Wenn aber nun Neutestamentler sagen, meinetwegen, ich nenne ein Beispiel, was allgemein heute erkannt ist, dass, Sie wissen vielleicht, bei Matthäus 28, nicht wahr, in diesen Auftragsworten des Auferstandenen, da steht der trinitarische Taufbefehl. Also da heißt es, geht hinaus in alle Welt und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Ich hoffe, dass das keine zu starke Dosis ist, nicht wahr? Also sonst können wir gleich gar nicht anfangen. Nirgendwo im ganzen Neuen Testament finden Sie diese explizite, ausdrückliche Formulierung der Trinität, wo also in dieser Weise auch formal, nicht wahr, die drei göttlichen Personen aufgezählt sind. Nirgendwo sonst. Nicht einmal im Johannesevangelium, das ja wahrhaftig eine sehr entfaltete Christologie und Gotteslehre hat. Ebenso wenig bei Paulus. Natürlich sind die sachlichen Ansätze zur Trinität da, nicht wahr? Paulus hat schon trinitarische Formen, aber nicht diese. Kurz und gut, die Exegese ist sich darüber klar, dass die Entwicklung nicht etwa so ging. Der Auferstandene selber hat expressis verbis, nicht wahr? formuliert schon die Trinität in dieser Weise im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, nicht wahr? Und dann ist das gewissermaßen vergessen und ignoriert worden, nicht wahr? So dass demgegenüber in der apostolischen Predigt, nicht sagen wir vom Jahre 30 bis zur Abfassung des Matthäusevangeliums etwa 75, nicht wahr, nach 70, gewissermaßen man nur da mit embryonalen Ansätzen gearbeitet hätte, nicht wahr? Nein, sondern die matthäische Formulierung ist gewissermaßen die reife Frucht der begrifflichen Entfaltung der Trinität. Und zwar hängt das eben damit zusammen, dass hier die faktische Taufformel aus einem Kirchengebiet, es ist zweifellos, dass irgendwie das syrisch-antiochenische, in dem das Matthäusevangelium geschrieben ist, eingeflossen ist, nicht wahr, in den Taufbefehl, nicht? Weil jetzt wollte ich nur sagen, wenn das zu lesen ist, natürlich in katholischen Kommentaren und Arbeiten in allen Sprachen, das wird schon ein bisschen gewichtiger genommen, als ein später in den Gesetzen, in den Büchern Moses hinzugefügtes Gesetz, nicht wahr? Da habe ich die Brille. Nun, aber ich wollte nur sagen, nicht? Seit 30, 40 Jahren, nicht wahr, zieht die katholische Exegese selbstständig mit, nicht wahr? Und wird heute protestantischerseits ernst genommen. Wir treffen uns immer jedes Jahr, nicht wahr, auf den Tagungen. Wir sind Mitglieder der Gesellschaften, nicht wahr, meinetwegen der britischen Studiorum Novi Testamenti Societas. Und deshalb, also, und wir tun das ja, nicht wahr? Weil wir eben nun einmal, nicht wahr, wissenschaftliche Probleme lassen sich eben nicht einfach damit erledigen auf die Dauer, dass man ignoriert und unterdrückt, nicht wahr, und nicht Stellung nimmt, nicht? Sondern wir müssen das. Und wir werden sehen morgen, wenn wir zusammenfassen, dass wir als Katholiken absolut, aber wirklich keinen Grund haben, irgendwie zu erschrecken über die Erkenntnisse der heutigen Evangelienforschung. Im Gegenteil, dass diese Erkenntnis, nicht wahr, die denkbar beste Bestätigung der katholischen Glaubensregel ist, nicht wahr? Nämlich der Propositio Ecclesiae, dass also die Offenbarung, nicht wahr, unmittelbar durch die Kirche, durch die lebendige Kirche vorgelegt ist und vorgelegt wird. Und sie letztlich sagt, nicht wahr, und uns sagen kann, wer und was Jesus Christus ist und so weiter. Also öffnen Sie sich. Kurz haben wir zunächst also einige Tatbestände uns vorzuführen, die von der naiven Vorstellung einer regelrechtigen Biografie her verblüffen. Unser ältestes Evangelium, das Markus-Evangelium, und auch das jüngste, das ist das Johannesevangelium, Ende des ersten Jahrhunderts entstanden, übergehen völlig einen Zeitraum von rund 30 Jahren des Lebens Jesu. Matthäus und Lukas, nicht wahr? Markus, der setzt ein mit dem Auftreten des Teufels. Jesus kommt an den Jordan und lässt sich taufen, nicht wahr? Jesus von Galiläa. Wird nicht gesagt, wie alt er ist, wird nicht gesagt, woher er kommt, weiter, nicht wahr, meinetwegen, wie seine Eltern heißen, was er ist vom Beruf, was er in den 30 Jahren vorher getan hat, nichts, nicht wahr. Das Johannesevangelium hat einen Prolog, wie Sie wissen, ja, zwar mit dem großen Satz, Kai Hologos Sarx Egeneto, und das Wort ist Fleisch geworden, eine starke Betonung gegenüber der Gnosis, der Menschwerdung. Aber verstehen Sie, das ist keine Geburts- und Kindheitsgeschichte, nicht wahr? Natürlich steckt die Menschwerdung dahinter, aber es ist keine Geburts- und Kindheitsgeschichte, keine Biografie. Und dann beginnt er auch mit dem Täufer und dem Kommen Jesu zum Täufer. Matthäus und Lukas berichten unabhängig voneinander, haben die eine sogenannte Geburts- und Kindheitsgeschichte, aber so genannt, denn es ist eine Auswahl verschiedener Begebenheiten, nur Einzelperikopen, Einzelszenen aus der Geburts- und Kindheitsgeschichte. So beginnt also Matthäus mit einem Stammbaum, nicht wahr, der dann ausgeht darin, dass es wohl heißt, Jakob zeugte den Josef, und dann wird das Schema unterbrochen. Jetzt geht es nicht weiter, Josef aber zeugte Jesus, sondern Josef, den Mann Mariens, aus dem Jesus, der Christus genannt, geboren wird. Und dann kommt eine Erklärung, wieso jetzt trotzdem und warum trotzdem Jesus gesetzlicher Sohn Josefs sein kann und also Erbe, nämlich, nicht wahr, dann wird berichtet, wie Josef Aufklärung bekommen hat über den ihn befremdende Erkenntnis der Schwangerschaft seiner Verlobten, nicht wahr? Also zu diesem Zweck. Aber wir erfahren beispielsweise bei Matthäus nichts von der Verkündigungsszene, die bei Lukas steht. Wir erfahren bei Matthäus nichts vom Weihnachtsevangelium, von der Geburt Jesu, nicht wahr? Es heißt dann, Kapitel 2, wo die Magier-Szene kommt, da heißt es lediglich, als aber Jesus in den Tagen des Königs Herodes geboren war, da erschienen. Nur in einem Nebensatz wird die Geburtsgeschichte genannt. Nicht wahr? Die Kindheitsgeschichte des Matthäus endet mit der Rückkehr des Kleinkindes aus Ägypten nach Nazareth. Lukas verdient mehr den Namen Geburts- und Kindheitsgeschichte. Der hat mehr Szenen, aber natürlich beileibe nicht erschöpfend. Nicht wahr? Denn von der Episode des Zwölfjährigen im Tempel, Lukas 2, 41 bis 52 abgesehen, das ist das Einzige, was wir hier erfahren über den Knaben, aber sonst verliert keiner der beiden Evangelisten auch nur ein Wort über die Veranlagung und Vorbildung des Jesusknaben, etwa über sein Spiel, seine Stellung im Elternhaus und in der weiteren Umgebung, über die Tätigkeit des Jünglings und Mannes, wieder immerhin durch 30 Lebensjahre hindurch. Und Jesus hat sicher in den 30 Jahren überhaupt nichts getan. Ja. Vermutlich war er Tekton, Handwerker, mit Hand und Stein. Ganz sicher ist es nichts, weil, aber man kann es sicher ist es von seinem Vater, seinem gesetzlichen Vater, Josef. Die Archäologen können sogar große Bauten nennen, die in jener Zeit aufgeführt wurden, bei denen man annehmen kann, dass Jesus mitgearbeitet hat. Aber wir erfahren nichts, bitte, durch rund 30 Jahre. Ja, Lukas 3, 23, er ist der Einzige, der sagt, Jesus sei bei seinem Auftreten gewesen, Hosai Triakontaiton, ungefähr 30 Jahre, nicht wahr? Aber auch interessant, das ungefähr. Also bitte, das Charakteristische einer Biografie, das fehlt ganz, nicht wahr, die Entwicklung, nicht wahr, Schilderung des Charakters und so weiter. Übrigens ebenso wenig erhalten wir in den Evangelien ein literarisches Porträt der Nebenperson, sagen wir der Jünger oder der Gegner oder des Volkes, nicht wahr. Eine gewisse Ausnahme macht Simon, Petrus, aber die anderen, nicht wahr, sind eigentlich nicht Gestalten mit Fleisch und Blut. Oder wenn es von Judas heißt, nicht wahr, bei Lukas, dass der Satan in ihn fuhr, nicht wahr, verstehen Sie, zur Erklärung des Verrates, dann ist das eine theologische Erklärung, nicht wahr, aber keine psychologische. Also hier sehr wenig über Jugend und Entwicklung. Gehen wir zum öffentlichen Wirken Jesu. Sehr viele konkrete Ereignisse aus dem öffentlichen Wirken Jesu werden berichtet. Aber trotzdem lokalisieren die Synoptiker, die drei älteren Evangelien, von ihnen rede ich vor allem zunächst, verhältnismäßig wenige Begebenheiten in Nazareth, in Kapernaum, in Nain, in Bethsaida, in Jericho, in Dörfern von Caesarea Philippi. Woher kommt das? Warum so wenige exakte topografische Angaben, wenige Ortsangaben? Obwohl nach Matthäus 11, 21 in Chorozain viele Wunder Jesu geschehen sind, wird keines der erzählten Wunder dorthin verlegt. Meist fehlen Ortsangaben überhaupt oder sind ganz allgemein gehalten, Stereotyp. Also es heißt meinetwegen auf dem Weg in einer der Städte, in einem Haus, am See, nicht wahr? Ja, was heißt am See? Der See Genezareth ist ja wahrhaftig nicht groß, gell? Aber trotzdem, am See Genezareth hat es auch über 10, 15 Orte, nicht wahr? Und wenn ich an den See fahre, dann fahre ich eben schließlich entweder nach Konstanz oder nach Unteruldingen oder wohin Sie wollen, nicht wahr? Auf dem Berg. Tja, selbstverständlich gibt es auch in Palästina mehr als einen Berg. Also woher kommt das, nicht wahr? Beispielsweise Bergpredigt, nicht wahr? Gut, wurde ja vorhin genannt. Ist also da heißt, Jesus ging, nicht wahr, mit seinen Jüngern auf den Berg und dann sprach er, ja was für ein Berg? Warum denn? Warum wird denn der Name nicht genannt? Also woher kommt das, diese wenigen topografischen Angaben? Bitte lassen Sie sich alles das einfach einmal auf sich wirken. Erst recht lassen die Synoptiker außerhalb der Leidensgeschichte konkrete Zeitangaben vermissen. Es gibt in unseren Evangelien nur ein einziges absolutes Datum. Das ist der sechsgliedrige Synchronismus Lukas 3, 1 folgender. Also dort, wo es heißt, nicht wahr, im 15. Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, und dann kommen also, wie es üblich ist, nicht wahr, kommt der Statthalter und Prokuratoren und so weiter, eben die übliche Zeitrechnung. Das ist das einzige absolute Datum. Nämlich, je nach Berechnung, handelt es sich um September oder Oktober 28 bis 29 oder aber auch möglich 27 bis 28. Und zwar ist das das Datum für das Auftreten des Täufers am Jordan, nicht wahr? Nicht einmal für Jesus, denn damit, dass wir das Datum für das Auftreten des Täufers haben, wissen wir ja noch nicht, wie bald etwa Jesus nach dem Auftreten des Täufers, nicht wahr, an den Jordan kam. Die genaue Zeitangabe nach 6 Tagen für den Gang auf den Verklärungsberg, nicht wahr, das ist bei Markus, das ist nämlich 6 Tage zweifellos nach Caesarea Philippi. Das ist direkt ein weißer Rabe, ohne jedes Gegenstück. Markus 9,1. Im Übrigen herrschen lockere Übergänge, sehr viel und, vor allem bei Markus, beim Ältesten und, oder einfach Genitivus Absolutus, nachdem das und das und so weiter. Dann bloße Übergangsformen, welche die einzelnen Einheiten aneinander reihen. Also heißt es, tote damals, metatauta, als dann, darauf, einige Tage danach, in jenen Tagen, in jener Zeit. Verstehen Sie, das sind keine präzisen Zeitangaben, sondern das sind nur Übergangsformen. Auch auch wenn wir alle Anhaltspunkte der neutestamentlichen und profanen Quellen zusammennehmen, lassen sich nicht einmal die elementarsten Daten einer Biografie sicher bestimmen. Also elementare Daten sind das Geburtsdatum oder das Todesdatum. Das Geburtsdatum, Jesus ist geboren, nicht wahr? Muss nach den Angaben der Kindheitsgeschichte bei Matthäus vor dem Tode des Herodes des Großen geboren sein. Herodes der Große starb 4 vor Christus. Nach einer gut begründeten Annahme könnte Jesus zwischen 8 und 7 vor Christus geboren sein. Nicht die Geburt Jesu stimmt schon, nur die Zeitrechnung, die spätere, stimmt nicht, gell? Dürfen sich nicht dran stören. Vielleicht ist aber Jesus noch früher geboren, wäre nicht ausgeschlossen. Nämlich vor allem, wenn man die Volkszählung des Quirinius unterbringen will. Beziehungsweise, zum Glück, wir kennen relativ gut die Lebens- und Karriere dieses Quirinius, nicht wahr? Und da ist die Schwierigkeit, eine Statthalterschaft dieses Quirinius unterzubringen von Syrien. Der Prokurator von Palästina war dem Statthalter von Syrien unterstellt, nicht wahr? Aber das ist sehr schwierig. Detailfrage, nicht wahr? Also eventuell sogar früher. In diesem Fall, wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Gestorben könnte Jesus sein, das ist ein gut begründetes Datum, aber natürlich wieder nicht sicher, am 14. Nisan, am 14. des Frühlingsmonats 1930. Das wäre der 7. April 30. Bitte?
30
natürlich, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Also bitte, meine Damen und Herren, woher kommt das? Warum so wenig topografische Angaben? Warum so wenig exakte chronologische Angaben? Ebenso wenig können wir, und das wird sie nicht mit Sicherheit, die Dauer des öffentlichen Wirkens Jesu, von seinem öffentlichen Auftreten bis zu seiner Kreuzigung bestimmen. 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre. Die bestbegründete Hypothese sind volle 2 Jahre. Wenn wir nur die älteren Evangelien hätten, nicht wahr? Dann würde man das ohne weiteres unterbringen in einem Jahr. Zumal die nur von einer Jerusalemreise sprechen. Der Aufriss des Ältesten, des öffentlichen Wirkens Jesu im ältesten Evangelium, das nachweislich älter, nämlich Markus, nicht wahr, Mitte der 60er Jahre, nach dem Tode Petri verfasst, das nachweislich den anderen zugrunde liegt. Dieser Aufriss des Markus-Evangeliums ist nachweislich verkürzt. Also das sieht so aus, Jesus beginnt zunächst vor allem in Galiläa, das ja durch Samaria vom der Kernland Judäa gedrängt war, und zwar mit Kapernaum als Mittelpunkt, wobei also offenbar das Haus des Petrus, der ja eingeheiratet hatte, da so Hauptversorgungsstützpunkt war. Galiläa mit Kapernaum als Mittelpunkt. Und dann weicht Jesus immer wieder aus in benachbarte heidnische Gebiete, Nachbargebiete. Es kommt dann ein Einschnitt im Norden, wobei Caesarea Philippi Jesus zum ersten Mal die Frage stellt in seinem Jüngerkreis, wofür sie ihn halten. Und dann kommt nach Markus, zieht Jesus in Richtung Jerusalem, nicht wahr, nämlich über Perea und Jericho zum Leidenspascha. Eine vernünftige Kritik, und ich selber möchte also dem auch zustimmen, hält den, diesen Aufriss, hält, schreibt dem wahre, gewisse historische, richtige Gesichtspunkte zu. Jesus hat sicher mit Schwerpunkt in Galiläa gewirkt. Aber auf der anderen Seite ist ebenso sicher und ebenso ist die Entwicklung auch so gegangen, dass Jesus zunächst mit Begeisterung auslöste, aber dann das Volk doch enttäuschte, weil er eben in keiner Weise nicht im Allergeringsten eigentlich messianische Erwartungen, wie es hatte, weckte und bestätigte. Und dass ebenso die Feindschaft der führenden Kreise immer mehr zunahm, besonders der Pharisäer und so weiter. Aber es ist ebenso sicher, dass dieser Aufriss weitgehend ein künstliches, das heißt, die konkreten, viel reicheren Wege Jesu vereinfachendes Schema ist. Nämlich, es lassen nämlich sowohl Johannes, im Johannesevangelium, wissen Sie, da ist das Wirken Jesu ein Hin und Her zwischen Galiläa und Jerusalem. Es ist nur nicht ganz sicher, wie viele Osterfeste genannt sind im Johannesevangelium. Sicher zwei aus dem Leidenspassjahr, nicht wahr? Vielleicht sogar drei. Dann würde man, wenn man diese Osterfeste als historisch betrachtet, käme man sogar zu drei Jahren. Übrigens, die Synoptiker selber, die haben eine Reihe Stellen, die darauf schließen lassen, dass Jesus schon vor seinem Osterkarwoche in Jerusalem gewesen sein muss. Lukas 10, 38 bis 42. Er hat Freunde in Bethanien bei Jerusalem, Lazarus und die beiden Schwestern. Also war er dort vorher schon, sonst hätte er die Freunde nicht. Oder die Synoptiker überliefern ja auch das Wort Jerusalem, Jerusalem und so weiter. Wie oft wollte ich, wie eine Henne ihre Küchlein. Also hat Jesus die Hauptstadt schon vor seine Botschaft und Entscheidung vorhergestellt, wenn er sagt, wie oft, und das ist sicher ein echtes Jesuswort. Also Johannes, wie die Synoptiker selbst, lassen nicht bezweifeln, dass Jesus während seines öffentlichen Wirkens öfters, nicht erst am Palmsonntag, nach Jerusalem kam und dort wirkte. Auch die ganze Katastrophe wäre so nicht recht verständlich. Nicht wahr? Tatsache ist sodann, dass Matthäus und Lukas diesen historiografisch zu mageren, unzureichenden Markus-Aufriss mit nur einer Jerusalem-Reise durch keinen genaueren, den praktischen Ablauf der Wege Jesu mehr entsprechenden ersetzten und ersetzen konnten. Bitte, woher kommt das? Woher kommt das? Dass die drei älteren Evangelien, nicht wahr, so gut, vor allem Markus, die anderen haben ja den Aufriss übernommen und der Lukas hat ihn noch schrecklich verdorben, nicht wahr, oder geändert, kann man sagen, geändert, weil es nicht eine andere Konzeption hatte. Warum? Wir fragen einfach mal, nicht wahr, das sind Tatsachen. Wir stellen sie fest und fragen, warum. Genauso ist es, dass die Evangelien, wenigstens die Synoptiker, keine eigentlich pragmatische Verknüpfung der Einzelereignisse da ist, nicht wahr? Also, dass nicht hervorgeht, jetzt im Einzelnen, wie Jesus wirkte und wie das so schrittweise aufgenommen wurde und wie die verschiedenen Schichten, vor allem die führenden Schichten und so weiter, der Reihe nach reagierten und so weiter. Das können wir alles zum Teil erschließen, aber eine eigentlich pragmatische Entwicklung haben wir nicht. Zum Beispiel, oder ich kann das nachher nennen, nachher komme ich gleich darauf, eine Ausnahme in der pragmatischen Darstellung bildet nur die Leidensgeschichte, schon weit weniger die anschließende Auferstehungsgeschichte. Und wenn wir morgen früh noch Zeit haben, würde ich Ihnen auch gerade mal kurz die Auferstehungsgeschichten, die mehr als interessant sind, etwas vorführen. In deren Leidensgeschichte, da tritt in der Darstellung der Zusammenhang und die Aufeinanderfolge der Ereignisse stärker hervor. Nämlich die Leidensgeschichte ist das einzige Stück in den Evangelien, in dem einigermaßen zusammenhängend über einen Ablauf von mehreren Tagen berichtet wird. Sagen wir also wenigstens vom Gründonnerstagabend, vom Abendmahlsaal an, nicht wahr, vom Abendmahl, bis zur Entdeckung des leeren Grabes am dritten Tag, am Ostersonntag. Und zwar das einzige Stück, in dem also einigermaßen zusammenhängend, und das einzige Stück, nicht wahr? Sonst haben wir kein Zusammenhängendes. Man kann aus Markus mit einigen Gründen vielleicht die Schilderung eines Tages heraus rekonstruieren. Aber sonst können wir, sagen wir einmal, aus den Evangelien nicht gewinnen, sagen wir, die Darstellung einer Woche oder eines Monats, wo wir sagen können, also in der Woche ist das und das der Reihe nach geschehen. Das ist aber bei der Leidensgeschichte. Nicht wahr? Natürlich sind die Leidensgeschichten verschieden, nicht wahr? Besonders also, sagen wir mal, die johannäische Leidensgeschichte ist einiges anders als die synoptische, nicht wahr? Bei den Synoptikern, die differenzieren auch noch einmal, aber trotzdem, es ist das einzige größere Stück, das alle vier Evangelien gemeinsam haben, und zwar doch so, dass wir im Wesentlichen mit historisch-kritischen Mitteln, nicht wahr, jedenfalls ist das die Überzeugung der katholischen und konservativen Exegeten, den Ablauf, den Wesentlichen rekonstruieren können. Aber natürlich, nicht wahr, also auch da sind Differenzen. Ich will nur eine Differenz sagen. Nach den älteren Evangelien hat Jesus am 15. Nisan gekreuzigt worden und nach dem Johannesevangelium am 14. Nisan. Nämlich nach den älteren Evangelien, den Synoptikern, hatte Jesus die Eucharistie eingesetzt im Rahmen des Paschamahles. Also, nur zur Erklärung darf ich vielleicht sagen, am 14. Nisan, am Tag vor dem Hauptosterfest, nicht wahr, jüdisches Osterfest, nicht wahr, Pascha, die Befreiung aus Ägypten, da hat man am Mittag die Osterlämmer geschlachtet im Tempel, die dann abends in den Häusern gegessen wurden. Und nach den Synoptikern, nicht wahr, hätte also Jesus am 14. das Osterlamm gegessen und im Rahmen dieses Paschamahles die Eucharistie eingesetzt. Dagegen Johannes lässt Jesus am 14. Nisan sterben. Das heißt, er lässt Jesus ausdrücklich sterben zur selben Stunde, da die Osterlämmer im Tempel geschlachtet werden. Und das würde dann bedeuten, wenn Johannes recht hätte, dass Jesus am Abend zuvor nicht das Osterlamm gegessen hätte. Bis heute sind sich die Exegeten nicht einig. Und zwar gehen die Fronten durch die Konfessionen durch. Gell? Es gibt Katholiken und Protestanten, die sagen, die Synoptiker haben recht, zwar im Rahmen eines am 14. Nisan hat Jesus denn das Osterlamm gegessen, nicht wahr, und ist am 15. Nisan gestorben. Es gibt genauso Katholiken und Protestanten, nicht wahr, die sagen, nein, Johannes hat recht. Und zum Schluss kommt es, Entschuldigung, wenn ich das anführe, kommt dann auf die lassen sich tatsächlich Gesichtspunkte. Sogar bei den Synoptikern, die ganz deutlich sagen, Passchamahl, lassen sich sogar letztlich eine Angabe entdecken, die da widersprechen könnte, dass Jesus tatsächlich, am Tage nach dem Osterlammessen gekreuzigt worden ist. Nämlich zwei Gesichtspunkte sind die. Erstens einmal die Schwierigkeit, ob Jesus eine Hinrichtung stattgefunden hätte am Hauptfesttag. Das ist eine. Und zweitens die Amnestie des Pilatus. Denn die Amnestie, die erging am Tage vor dem Hauptfest, damit einer das Osterlamm mitessen kann. Nicht wahr? Das würde sprechen für Johannes. Im Übrigen lautet dann die Frage so: Theologische Interessen können alle haben. Ist etwa so, dass geschichtlich ist, das Osterlamm, Jesus hatte am Abend vor seinem Tode das Osterlamm gegessen? Natürlich ist das Osterlammessen als Feier der Befreiung Israels aus Ägypten, das ja immer schon ein Typus und Vorbild der erwarteten Erlösung ist, ein wunderbarer Rahmen für die Einsetzung der Eucharistie, gar kein Zweifel. Und hat dann Johannes theologisiert, nämlich, dass Johannes bewusst Jesus zu dem Zeitpunkt sterben lässt, da die Osterlämmer geschlachtet werden im Tempel, um zum Ausdruck zu bringen, jetzt wird das wahre Osterlamm geschlachtet, nämlich das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wobei nämlich zweifellos Johannes am Lamm Gottes Interesse hat. Dann hätte er gewissermaßen, nicht wahr, um eben eine bestimmte Wahrheit auszudrücken, das verlegt, nicht? Aber anderswo kann man auch andere drehen den Stil um und sagen, nein, der Johannes hat recht und die Synoptiker haben, nicht wahr, um den Pascha-Rahmen, das Pascha mal als netten Rahmen zu haben, das da rein verlegt. Also kurz und gut, Entschuldigung, es geht ja nur hier um die Feststellung, dass wir beispielsweise bis heute nicht mit Sicherheit sagen können und entscheiden können, mit historisch-kritischen Mitteln, absicher, nicht so, dass wir den anderen, nicht mal der das Gegenteil behauptet, moralisch totgeschlagen haben, ob Jesus am 14. oder am 15. Nisan gestorben ist. Wie kommt das? Weiter. Ein und dasselbe Ereignis oder Redestück wird sodann viele Dutzende Male in den einzelnen Evangelien zeitlich verschieden eingeordnet, beziehungsweise nach vorwärts und rückwärts mit verschiedenen Einheiten verknüpft, also verschiedene Einordnungen. So verlegen zum Beispiel, ich nehme ganz harmlose Beispiele, die Ihnen auch geläufig sind, so verlegen zum Beispiel die Synoptiker die Tempelreinigung an das Ende des Wirkens Jesu, in die Karwoche. Naja, wie sollen sie es anders machen? Sie haben ja nur eine Jerusalemreise, bleibt an sich gar nichts anderes übrig, nicht wahr, wenn sie die Tempelreinigung bringen. Johannes hingegen verlegt die Tempelreinigung an den Anfang. Bei Johannes beginnt es mit der Hochzeit zum Kana, nicht wahr, das ist in Galiläa, und dann zieht er nach Jerusalem und fängt damit an. Früher haben die Exegeten gesagt, naja, da hat eben den Tempel zweimal gereinigt. Einmal am Anfang und anderes Mal zum Schluss. Nun, nicht wahr? Ja gut, Entschuldigung, was blieb denn früher anders übrig, wenn man von der Vorstellung ausging, nicht wahr, die Evangelien müssen protokollartige chronistische Berichte sein, es muss jeder recht haben, ja dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, nicht wahr? Aber diese naive Erklärung erlaubt sich heute keiner mehr, nicht wahr? Wahrscheinlich haben die Synoptiker recht, die Tempelreinigung als ein ausgesprochener Hoheitsakt hat zweifellos zur Verschärfung der Situation im letzten Jerusalem-Aufenthalt gewirkt. Aber das kann ich jetzt nicht begründen. Es geht einfach hier nur um die Tatsache. Oder ein anderes Beispiel. Zum Beispiel die Jesu-Synagogenpredigt und seine Verwerfung in seiner Heimatstadt Nazareth setzen Markus und Matthäus ans Ende der galiläischen Wirksamkeit. Lukas dagegen an den Beginn. Nicht wahr? Markus 6,1 folgende, Matthäus 13,53 folgende, Lukas an den Beginn der galiläischen Wirksamkeit 4,15. Nicht wahr? Also, und natürlich vom historischen Standpunkt aus, zweifellos ist das ein absolut einmaliges Geschehen, bezweifelt kein Mensch. Vom historischen Standpunkt aus erhebt sich die Frage, ja wer hat jetzt recht? War es am Ende oder am Anfang? Nicht wahr? Und so gibt es nicht Dutzende, sondern Hunderte Beispiele. Nämlich, um es ganz generell zu formulieren, nicht wahr, dass gleiche Wunder, das gleiche Wunder, das gleiche Gleichnis, Streitgespräch und so weiter, werden verschieden eingeordnet. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass sich bei derartigen Fällen, wo es sich je um das gleiche Ereignis handelt, nicht wahr, das gleiche Wunder, das gleiche Schulgespräch, die gleiche Jüngerszene, nicht wahr, die gleiche Konfliktsituation, nicht wahr, können die verschiedenen Einordnungen nicht schon alle zugleich die eine historische Abfolge im Leben Jesu wiedergeben. Also ein kleines Beispiel, etwa ist die Situation bei der Überfahrt bei der dann der Seesturm kommt, mit der wunderbaren Stillung des Seesturms. Ich will es nur eben andeuten, nicht wahr? Markus lässt die Überfahrt erfolgen an dem Tage, an dem er Jesus den ganzen Tag hindurch von einem Boot aus das Volk belehren lässt in Gleichnissen. Jesus ist nach Markus bereits im Boot, er steigt überhaupt nicht aus, als er den Befehl gibt, hinüberzufahren über den See. Markus 4, 35 folgender. Dagegen bei Matthäus ordnet die Seesturmperikope im Rahmen seines Wunderzyklus, Kapitel 8 bis 9, anders ein. Bei ihm gehen unmittelbar voraus die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, 8,14f, dann ein Sammelbericht über die Heilungen vieler Besessener und Kranken am Abend, 8,16 folgender. Das sind übrigens zwei Einheiten, die genau der Markus-Vorlage entsprechen, nämlich Markus 1, 29 bis 34 wiedergeben. Die Überfahrt fällt danach auf den, nach Matthäus fällt die Überfahrt auf den mit Heilungswundern ausgefüllten Sabbat in Kapernaum, den Markus im Abschnitt 1, 21 bis 34 beschreibt. Während Jesus aber nach Markus mit den abendlichen Kranken und Besessenen Heilungen jenen Sabbat in Kapernaum beschließt, und nach Malchus dort übernachtet in Kapernaum und sich dann vor Tagesanbruch fluchtartig an einen einsamen Ort begibt, Markus 1,35 folgender, erteilt Jesus bei Matthäus nach Beendigung der abendlichen Heilungen angesichts der ihn umgebenden Volksmenge den Befehl, an das andere Ufer wegzufahren, Matthäus 8,18. Jesus steigt also bei Matthäus erst jetzt am Abend in das Boot, Matthäus 8,23. Und zwar tut er dies erst, nachdem er zuvor, also zwischen der Erteilung des Fahrtbefehles und dem Einsteigen zum Nachfolgevorhaben eines Schriftgelehrten und zur Urlaubsbitte eines Jüngers Stellung genommen hatte. Nicht wahr? 8, 19 bis 21, gell? Der eine, der Schriftgelehrte, der will dir nachfolgen, nicht wahr? Sagt der Heiland, lieber Freund, überleg dir das wohl. Das ist kein Fleck, nicht wahr? Das sind Füchse haben ihre Höhlen und so weiter, die Vögel ihre Nester und der Menschensohn hat nicht. Und der andere will auch kommen, nicht wahr? Aber möchte noch nur eben noch mal heim zu seinem betagten Vater, nicht wahr? Ob wahrlich der stirbt, nicht? Und ihn dann auch beerdigen. Ein sehr anständiges Vorhaben, nicht wahr? Wer die Hand an den Pflug legt und rückwärts schaut, taugt nicht für das Gottesreich. Es kommt etwas in Jesus und durch Jesus, nicht wahr? Von der Art absoluter Bedeutung, da tritt alles zurück, nicht wahr? Entschuldigung, du wirst an sich nicht hierher, nicht wahr? Aber Jesus, also bei Matthäus, wird dieses Gespräch eingeschoben zwischen Abfahrtbefehl und dem Abfahren, nicht wahr? Nicht? Ja, jetzt, wie ist es bei Lukas? Kann ich da alle Einzelheiten? Noch einmal anders ordnet Lukas die Stillung des Seesturms ein. Er lässt die Perikope von den wahren Verwandten Jesu vorausgehen, 8,19 bis 21, und begnügt sich im Übrigen mit der unbestimmten Angabe, es begab sich aber eines Tages, da stieg er, nämlich Jesus, mit seinen Jüngern in ein Boot, 8,22. Es begab sich aber eines Tages, nicht wahr, das verstehen Sie, das kann immer gewesen sein, das, der lässt offen. Aber jetzt vom historischen Standpunkt, nicht wahr? Diese Überfahrt mit dem Wunder, mit der Stillung des Seesturms, ist ganz sicher eine einmalige Sache, nicht wahr? Also das ist gar kein Zweifel. Bei allen haargenau dasselbe, nicht? Und zwar hat die am wenigsten reflektierte Schilderung der Markus, nicht wahr? Und die anderen haben keine selbstständige Überlieferung, sondern die Markus-Perikope, wie auch sonst übernommen. Also, es stellt sich vom historischen Standpunkt aus eben die Frage, erfolgte die Überfahrt mit der Stillung des Seesturms nun am Tage der Seepredigt, nicht wahr? Also, wie bei Markus, wo Jesus im Boote schon steht und dann überfährt, oder aber erfolgte sie am Heilungswundertag von Kapernaum, wie bei Matthäus, oder aber an einem anderen, nicht mehr bestimmbaren Tage. Lukas, wer hat recht?
Weiter. Ganz offenkundig und nachweislich werden in der Synopse, in den älteren Evangelien, Wunderberichte, Gleichnisse, Streitgespräche, überhaupt Jesusworte und so weiter nach Stichworten und unter dem Gesichtspunkt einer thematischen Zusammengehörigkeit zusammengestellt. So nicht erst, so schon vom schwerfälligeren Markus. Also beispielsweise haben wir in Markus die fünf galiläischen Streitgespräche 2,1 bis 3,6.
Also das sind Streitgespräche Jesu mit seinen Hauptgegnern und das sind die Pharisäer. Und wenn Sie sich diese Streitgespräche einmal näher ansehen, dann merken Sie, dass da eine innere Steigerung ist. Dass erst beim ersten Streitgespräch bleibt der Vorwurf, die Anklage der Gegner unausgesprochen. Aber Jesus deckt ihn auf, nicht wahr?
Beim zweiten gehen die Gegner schon zum Angriff über und so weiter. Und dann steigert sich's immer mehr. Und am Ende dieser Streitgespräche, nicht wahr, nämlich Markus 3,6, berichtet der Evangelist bereits den Todesbeschluss, dass die sich einig werden mit Herodianen, Jesus zu vernichten. Sehen Sie, vom historisch, und dann hat Markus noch einmal 5 Streitgespräche, kann man sagen, aber das ist nicht so eindeutig, Streitgespräche in Jerusalem. Vom historisch-psychologischen Standpunkt stellt man nun die Frage, ja, also jetzt ist der Heiland jetzt so ein Streithammel gewesen, gell, gleich radikal an einem Stück 5 Streitgespräche hintereinander. Konkrete Situationsangaben fehlen, nicht wahr? Ich meine, es ist nicht gesagt, das ist an dem Ort gewesen und die konkrete Situation und so hat sich die Frage gestellt. Also kurz und gut, es ist gar kein Zweifel, dass das eine künstliche Komposition ist. Die sind vom Evangelisten zusammengestellt, weil sie sachlich zusammengehören, und zwar in einer inneren Steigerung, nicht wahr? Unter Todesbeschluss 3, 7, 6 kommt natürlich an sich viel zu früh, nicht wahr? Aber Entschuldigung, wenn ich das nur schon sagen darf, aufregen braucht sich niemand darüber. Richtig ist ja trotzdem daran selbstverständlich, dass, nicht wahr, diese Gegner, mit denen er hier streitet, und deren religiöses System Jesus restlos aus den Angeln hebt, nicht wahr, in erster Linie, nicht wahr, die Pharisäer seine Erledigung und seine Vernichtung betrieben haben. Aber vom historisch-psychologischen Standpunkt aus eben die Frage, warum hier einfach die sachliche Zusammenstellung, die vom Gesichtspunkt der historisch-psychologischen Abfolge unwahrscheinlich ist. Oder noch netter ist das Gleichniskapitel bei Markus. Das ist das Kapitel 4. Nicht wahr? Da berichtet Markus, Jesus habe vom Boot aus einen Tag lang zum Volk in Gleichnissen gesprochen. Und in diesem Kapitel bringt Markus die meisten seiner Gleichnisse. Er hat nicht viel, nicht wahr? Also das sieht so aus, wie wenn Jesus diese Gleichnisse hintereinander an einem Tag gesprochen hätte. Gleichzeitig sagt aber Markus im selben Kapitel, es sei die übliche Art Jesu gewesen, in Gleichnissen zu reden. Ja gut, wenn er üblicherweise in Gleichnissen redete, dann hat er ja nicht nur an einem Tage in Gleichnissen gesprochen, da vom Boot aus. Wie kommt das? Oder Markus 13 ist eine Zusammenstellung von Worten, von Zukunftsweissagungen, vor allem über die Zerstörung Jerusalems, über das Ende dieser Geschichte, nicht wahr, das Kommen des Menschensohnes zum Gericht und so weiter. Also eine Zusammenstellung von endzeitlichen Verheißungen. Noch mehr offensichtliche Kompositionen. Nach thematischen Gesichtspunkten finden wir bei Matthäus, nicht wahr? Der hat zum Beispiel 7 große Redekompositionen. Also eine berühmte ist gleich die erste, die sogenannte Bergpredigt, nicht wahr? Dabei kann man, das ist natürlich nicht eine Rede, Niederschrift einer Rede, die jetzt Jesus so zusammengehalten hätte, oder jedenfalls, ich will nicht vorgreifen, dieselben Stoffe zum Teil, die bei Matthäus hier in dieser Bergpredigt stehen, stehen bei Lukas an ganz, ganz anderer Stelle, nicht wahr? Zum Beispiel ein kleinerer Teil steht bei Lukas in einer sogenannten Feldrede, wo Jesus auf der Ebene gesprochen hat. Kurz und gut, vom historischen Standpunkt aus entsteht eben wieder die Frage, wie kommt das? Aber nun noch wichtiger ein letzter Punkt. Zahlreich sind schließlich die Fälle, nicht wahr? Sogar beachtlicher Verschiedenheiten innerhalb derselben Einheit. Und zwar nicht nur in berichtenden Teilen, sondern auch in Redestücken. In Redestücken. Also beispielsweise, nicht wahr, um berichtenden Teile. Markus und Lukas sprechen zum Beispiel von der Heilung eines Besessenen bei Gerasa, eines Blinden bei Jericho. Matthäus hingegen in beiden Teilen von zwei Besessenen, zwei Blinden. Über an sich ist ja ein kleiner Unterschied, ob einer blind ist oder zwei. Ob einer geheilt wurde, zwei. Nicht wahr? Bitte, wie kommt das? Nicht wahr? Markus hat ein Lasttier, ein Esel beim Einzug in Jerusalem. Normalerweise reitet ja auch einer nur auf einem. Matthäus hat wieder zwei, ein Esel und ein Eselsfüllen. Woher kommt das? Aber auch in Wolken. Wir werden dann, ich hoffe, heute Abend noch Beispiele bekommen von Worten. Ganz sicher, ein und dasselbe Wort Jesu lautet beim einen Evangelisten so, beim anderen anders. Was bedeutet das, nicht wahr? Ein bekannter Fall ist etwa der Vater Unser. Nicht wahr, das bei Matthäus 7 Bitten hat. So wie wir es beten. Bei Protestanten hat es noch eine mehr. Aber die gehört nicht ins Neue Testament, sondern die ist erst später in der Didache hinzugefügt. Dein ist das Reich und so weiter. Bei Lukas hat das Vater Unser nur 5 Bitten. Matthäus hat 8 Seligpreisungen, Lukas nur 4. Da brauchen wir keine Beispiele, aber natürlich gerade an dem Punkt kommen die Hauptprobleme und Fragen. Aber wir müssen an der Stelle abbrechen. Wir stehen also, nicht wahr, ich habe Ihnen also einen Tatbestand eben geschildert in wenigen Beispielen, der befremdlich ist von der Vorstellung aus, unsere Evangelien wollten gewissermaßen protokollarisch, chronistisch berichten. Woher kommt das? Ich würde vorschlagen, Herr Direktor, und bitten, weil sonst ja Diskussion gar keinen Sinn hat, dass ich mit der generellen Beantwortung dieser Frage und vielleicht auch die ist relativ breit beantwortet und vielleicht auch von einigen Beispielen heute Abend noch beginnen darf. Denn eine ist die Diskussion, nicht wahr? Ist auch erst in den.
Anton Vögtle, geboren am 17.12.1910 in Vilsingen-Hohenzollern, gestorben am 17.03.1996 in Freiburg im Breisgau, war von 1951 bis 1979 Ordinarius für die Exegese des Neuen Testaments an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Mit seiner Habilitationsschrift über die Menschensohn-Thematik fand er sein Lebensthema. Die Festschrift zu seinem 65. Geburtstag trägt dementsprechend den Titel »Jesus und der Menschensohn«. Und auch noch nach seiner Emeritierung veröffentlichte er 1994 die Studie »Die Gretchenfrage des Menschensohnproblems – Bilanz und Perspektive« in der Reihe »Questionis Disputatae«. Zu grundlegenden neutestamentlichen Themen legte Vögtle auch Veröffentlichungen für eine weitere Leserschaft vor. Das thematische Spektrum der Arbeiten Vögtles umfasste die gesamte neutestamentliche Exegese, angefangen von Einleitungsfragen bis hin zur Auslegung des letzten Buches des Neuen Testaments, der Johannesapokalypse. Anton Vögtle gilt als einer der maßgeblichen Wegbereiter für den Durchbruch der historisch-kritischen Exegese in der katholischen Theologie. Anton Vögtle war im Jahr 1958-59 Rektor der Albert-Ludwigs-Universität. Einen Ruf an die Universität Bonn lehnte er 1965 ab. 1966 wurde Vögtle zum päpstlichen Hausprälaten, 1967 zum päpstlichen Konsultor, 1973 zum Ehrendomkapitular,
1981 zum Ehrendomherr in Freiburg ernannt. Er war als erster katholischer Exeget sowohl Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften als auch Mitglied der Studiorum Novi Testamenti Societas. Schließlich war Vögtle von 1973 bis 1985 auch Vorsitzender des katholischen Bibelwerks. Sein Heimatort Vilsingen ernannte ihn im Jahr 1973 zum Ehrenbürger.